Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Heute seit langem tatsächlich mal wieder mit einer Folge aus der Serie Women in Tech. Ich bin Stefanie und als Gast habe ich heute Carmen bei mir. Hi Carmen, schön, dass du da bist.
Hallo Stefanie.
Carmen, Thema Smartphone. Was sind denn so deine Apps, die du so besonders gerne nutzt? Gibt es vielleicht eine, ohne die du gar nicht mehr könntest?
Hauptsächlich, wenn ich mir vor allem meinen Batterieverbrauch dann so anschaue, wo die hingeht, ist es Instagram, weil ich einfach visuell Fotos von anderen Leuten, was sie so treiben, total entspannt finde, wenn ich mir das angucke. Mhm. Und die Strava-App, wo man die Aktivitäten, die Sportaktivitäten aufzeichnet und so ein bisschen das Facebook der Sportler, wo man gucken kann und kommentieren kann, was andere getrieben haben, wo die sich rumtreiben auf der Welt. Und
ja, und ein Workout, das nicht auf Strava ist, das hat es nicht gegeben, oder?
Genau.
Kenne ich, genau. Ja, ich habe vorhin tatsächlich mal nachgeguckt, was so meine Power-Apps sind. Ich bin ja immer noch begeisterter Google Maps-Nutzer, weil ich überhaupt keinen Orientierungssinn habe. Aber Strava und Garmin Connect kommen gleich danach tatsächlich auch bei mir. Ja, und danach ist es schon Slack. Arbeit.
Ja, Google Maps dürfte auch sehr hoch bei mir sein. Also phasenweise, wo man viel unterwegs ist, auch im Auto navigiere ich eigentlich nur mit Google Maps. Ja,
ja, Oldie but Goldie, ne?
Ja.
Ich frage natürlich nicht ganz ohne Grund danach, weil du hast ja deinen Start in die IT-Berufswelt hast du ja mit App-Entwicklung gemacht, Mobile-App-Entwicklung. Du warst ja eine App-Entwicklerin der ersten Stunde, erstmal Symbian, Nokia, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, später iOS, Entschuldigung. Von daher, da sprechen wir gleich drüber, wie das so war, diese Anfangszeit, diese Aufbruchsstimmung bei der Mobile-App-Entwicklung, wie du da reingerutscht bist, da freue ich mich drauf. Bevor wir da loslegen, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du, seit wann bist du schon bei InnoQ und was machst du so bei uns?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Carmen. Ich bin schon 43 Jahre alt. Das heißt, für die so in meinem Alter sind, wird so ein bisschen Nostalgiefolge wahrscheinlich. Ich bin seit fast 9 Jahren bei InnoQ als Senior Consultant tätig und beschäftige mich bin in Projekten hauptsächlich fürs Frontend verantwortlich meistens und habe aber auch schon Projekte gehabt, wo ich kleinere Apps gebaut habe, die meistens so Hybrid-Apps dann waren, weil für den Webteil noch irgendeine Hardware-Komponente angebunden werden musste.
Und wir haben es ja jetzt schon angeteasert, groß, deine Vergangenheit als App-Entwicklerin oder dein Berufseinstieg als App-Entwicklerin. Ursprünglich war der Plan ja mal ein ganz anderer, ne? Bist ja nicht groß geworden mit dem Wunsch, Mobile-App-Entwicklerin zu werden, sondern da war irgendwas mit Spielen. Erzähl mal.
Ja, so einen richtigen Plan hatte ich ehrlich gesagt nie. Also ich bin eigentlich so, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich als Kind so einen richtigen Berufswunsch hatte oder so eine richtige Idee, was ich gerne mal als Beruf machen wollen würde. Und der Anfang war, glaube ich, so in den 90er Jahren, wo wir dann den ersten Computer zu Hause hatten und dann auch relativ früh Internet Anfang der 90er. Und ich so gemerkt habe, ich habe dann so Computerspiele gespielt, vorwiegend diese Adventures, die es damals gab, so Maniac Manson sagt vielleicht der eine oder andere was, Zack McCracken und so. Und habe so gemerkt, ich habe da richtig viel Spaß dran, mich mit Computer generell zu beschäftigen, auch mit wie damit umzugehen. Fand das einfach total faszinierend. Und hatte dann mal im Fernsehen gesehen, in einer Dokumentation, dass es Menschen gibt, die als Spiele-Tester arbeiten, also die auch dieses Maniac Manson testen. Mhm. Und habe gedacht, ja, das ist so das, was bestimmt toll ist. dann war es halt so, dass mein Vater auch Informatiklehrer unter anderem war und wir auch in der 11. Klasse auch immer Informatikunterricht hatten und ich habe dann so mitgekriegt, ja, es gibt ja anscheinend dann auch Leute, die diese Spiele entwickeln und generell Software entwickeln und fand das dann noch viel besser. Mhm. Und habe halt auch gemerkt, dass ich in der Schule im Informatikkurs irgendwie so ein bisschen mehr Verständnis für diese ganze Entwicklung von Algorithmen hatte als so meine Mitschüler und dass ich immer schneller war und immer auch, dass die Hausaufgabe bei mir mehr wurde, als es eigentlich sein sollte, weil ich einfach Spaß daran hatte, diese Software.
Das heißt, ihr habt tatsächlich entwickelt in Informatik?
Wir haben in Turbo Pascal entwickelt, ja.
Ja, unter Turbo anderem, Pascal, ja, kann ich mich auch erinnern. Wir haben so das Haus vom Nikolaus, mussten wir programmieren.
Ja, ich weiß gar nicht mehr konkret, was wir gemacht haben, aber mir artete also die Hausaufgabe immer ein riesen Softwareprogrammchen aus, ja, weil ich einfach super viel Spaß dran hatte und habe gedacht, ja, das wäre was, wo ich mir vorstellen könnte, das sehr lange in meinem Leben noch zu tun. Ja.
Man merkt, wir sind so ungefähr in einem Alter.
Ja.
Turbo Pascal und so, ja, ja.
Da war noch nicht viel mit objektorientierter Programmierung und so, das war alles noch sehr einfach. Da hatte ich auch noch keine Ahnung, wie schwer das im Leben vielleicht mal werden könnte und wie komplex
vielleicht
Programme
auch ganz
sein
gut so
könnten.
Gewesen.
Ja.
Okay, also du hast in der Schule hast du quasi schon Feuer gefangen für das Ganze, ne? Und
ja,
dein Vater hat dich wahrscheinlich auch so mitgenommen bei dem Ganzen und begleitet. Wie kam es denn dann zu dem Wunsch, das auch zu studieren? Du hast ja Informatik studiert dann, ne?
Ja, ich hatte, wie gesagt, ich habe eigentlich gar nie einen anderen Plan gehabt. Also für mich kam, ich hatte auch vorher nie mir überlegt, ich könnte dies oder das studieren. Und das kam dann so, ja, okay, durch den Informatikunterricht in der Schule habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Ich mache das auch weiter und ja, habe mich dann informiert und direkt dann quasi im Anschluss ans Abi mit dem Studium begonnen.
Hm. Wo hast du studiert?
In Oldenburg. Also ich komme auch aus der Gegend Bremen oben und habe dort auch studiert dann in Oldenburg. Ja. Und ja.
Hm. Und während des Studiums hat dieser Wunsch, Spieleentwicklerin oder Testerin zu werden, dann noch weiter Fahrt aufgenommen oder hatte sich das dann irgendwann erledigt, so mit dem Realitätsabgleich?
Ja, mein Interesse an Computerspielen hat dann auch ein bisschen abgenommen. Also ich habe mich da nicht wirklich drauf versteift, dass ich unbedingt Computerspiele machen möchte. Also.
So eine Schlüsselrolle in deinem Studium hat ja eine ganz gewisse Professorin eingenommen. Die ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass du den Weg gegangen bist, den du dann nach dem Studium gegangen bist. Erzähl mal, inwiefern die dich dann in eine bestimmte Richtung geschubst hat.
Ja, ich hatte damals im Hauptstudium auch im Fachbereich gearbeitet und war diese Juniorprofessorin, die war vielleicht 10 Jahre älter als ich oder so Mitte 30, schätze ich. Und die hatte damals Symbian-Geräte gekauft, so quasi die ersten wirklichen Smartphones, die es gab.
Welches Jahr war das?
Das war 2004, 2005. Also ich habe 2005 Diplom gemacht, also es war so 2004. Da lagen dann diese zwei Symbian-Geräte bei uns rum und sie hatte die einfach gekauft, ohne damit irgendwas Spezielles vorzuhaben oder das für irgendeine spezielle Verwendung zu haben. Einfach nur, weil es halt neu auf dem Markt war und sagte dann, als ich dann suchte, was ich als Diplomarbeit machen könnte mit meinem anderen Kommilitonen zusammen, sagte sie, sie fände es ganz gut, wenn wir was mit diesen Symbian-Geräten machen würden und das in unsere Diplomarbeit integrieren. Und dann haben wir gedacht, ja, das könnte was sein und haben uns dann damit beschäftigt, ja.
War dir damals schon klar, dass das so, also so durch die Decke geht?
Nee, absolut gar nicht. Ich fand es nur faszinierend, weil es halt was anderes war als alles, was alle anderen gemacht haben, die irgendwas mit Java oder so entwickelt oder sich so ja in die Richtung mehr bewegt haben. Und ich fand das einfach toll, vor allem, weil es auch was war, was man Smartphones, weil man die in der Hand hat und jetzt nicht am Computer, also nicht für ein Computerprogramme schreibt, sondern für Leute, die wirklich draußen rumlaufen, die dann Handy in der Hand haben und da ist dann die Software drauf. Das fand ich irgendwie toll. Das hatte mich auch so ein bisschen an dieses, ja, wieder an diese Spiele erinnert, so Game Boy und sowas. Also ich fand es immer faszinierend, Dinge zu haben, die Leute in die Hand nehmen und ja.
Ist ja auch was sehr Praktisches, ne?
Also, ja, man kann halt auch so Dinge wirklich für den Alltag tun, weil so Computer war auch, selbst Anfang 2000er war das Computerprogramme oft für, ja, spezielle Anwendungsgebiete und nicht so für den Otto-Normalverbraucher und Handy oder Smartphones war halt was wirklich jeder dann hatte und man konnte Programme für wirklich jeden schreiben und jeder, oder man konnte Programme schreiben, die einfach jedem was bringen, so wie, ja, Navigationssachen hatten wir dann in der Diplomarbeit drin. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich sehr abgeholt.
Und die hat, also deine Professorin hatte ja auch einen ganz konkreten Tipp gegeben, was Xing, oder wie hieß es damals noch?
OpenBC hieß das, glaube ich, bis 2006.
Das ist wirklich so ein Nostalgie-Trip hier gerade.
Ja, 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 ich sag schon, also alle, die in unserem Alter sind, werden sich da sehr wiederfinden wahrscheinlich. Ja, die hatte, während wir dann an dieser Diplomarbeit arbeiteten, den Tipp gegeben, ja, wenn ihr dann nach dem Diplom irgendwie einen Job sucht, dann guckt doch mal in das OpenBC rein. Da kann man ein Profil anlegen und da schreibt ihr rein, was ihr könnt und was ihr sucht. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe halt das Wort Symbian irgendwie in ich biete oder wie das damals hieß, was kann ich, Fähigkeiten, hatte ich Symbian reingeschrieben, ich kann Symbian programmieren. Und ich glaube, es war echt eine Woche später, nicht mal, rief mich ein Headhunter an oder meldete sich ein Headhunter bei mir. Und sagte er, er hätte da ein Jobangebot in Würzburg bei einer Firma für Navigationssysteme, ob ich da Lust drauf hätte.
Und zack, hattest du deinen ersten Job.
Ja, ich bin dann da also ganz normal zum Vorstellungsgespräch hin. Ich glaube, viel einsenden musste ich auch nicht, außer Lebenslauf nochmal abgeben. Also es war keine Bewerbung, nix. Bin dann da mit dem Zug hingefahren und war völlig blauäugig zu so einem Vorstellungsgespräch hingefahren. Also habe mich auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich wusste auch nicht, was mich da erwartet. Man hat mir vorher gesagt, oder dieser Headhunter hatte mir vorher gesagt, das Vorstellungsgespräch wird auf Englisch ablaufen. Ich dachte, naja, okay, kann ich zwar nicht gut. Schule warte ich immer so Note 4 und habe seitdem eigentlich nie wieder Englisch geredet, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Irgendwer wird ja schon Deutsch reden wahrscheinlich auch, ne? Ja, dem war dann aber nicht so. Aber ja, es lief ganz gut. Es stellte sich dann raus, dass es wirklich ein komplett internationales Team war, was die aufstellen wollten oder aufgestellt haben, was deren Navigationssoftware, die ja schon bestand in Form von diesen PNAs, hießen die, die man so in die Windschutzscheibe vom Auto reinploppt, gibt es heutzutage auch noch, aber eher weniger ja, dass sie die gerne auf Symbian portiert haben möchten. Und dafür haben sich ein Team zusammengestellt, komplett international. Es war kein einziger Deutscher dabei, weil es damals im deutschen Raum auch ganz wenige oder kaum Symbian-Entwickler gab. Es waren Russen, Franzose war dabei, ein Engländer, der Teamchef war aus der USA. Es gab einer Iren im Team. Also ich war da so ins kalte Wasser geschmissen mit meiner Uni-Naivität und dann... so ein bisschen Startup-Feeling fand ich das damals, weil wir sehr viel Freiraum hatten beim Entwickeln und auch nicht so in so strengen Strukturen waren. Also wir haben auch eine Vertrauensarbeitszeit gehabt. Man durfte eigentlich quasi alles selbst entscheiden, weil man ja keine Vorgaben hatte, außer baut irgendwas, was auf Symbian läuft, was so ähnlich ist wie das, was wir auf den PNAs haben. Die Zeit hat mich sehr geprägt. Also es gibt viel aus der Zeit, was ich jetzt auch bei InnoQ wiederfinde, nämlich diese Freiheit zu arbeiten und Code zu schreiben und wenig Kontrolle, wenig Hierarchieebenen. Also wir hatten eigentlich nur den Teamchef, der auch total locker drauf war und ich dachte eigentlich, arbeiten ist so. Also ich fand's gut, ne? Es hat unglaublich gebockt, gerade in dem Alter. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass es irgendwo anders ist. Und
Hat sich die Arbeit wie Arbeit angefühlt oder war das?
Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, wir hatten Vertrauensarbeitszeit, das war überhaupt kein Problem. Also wir haben halt einfach Bock gehabt, diese Software zu schreiben. Und auch die Navigationssoftware hat natürlich Spaß gemacht. Wir sind mit dem Auto draußen rumgefahren und haben die getestet. Und es kam auch wirklich was, also wir haben es ja auch geschafft, ne? Also nach 2 Jahren, glaube ich, so in etwa, 2,5 Jahren, hatten wir das Produkt in der ersten Version fertig. Das wurde verkauft. Das wurde damals noch so in Hardcover mit DVD oder Speicherkarte, weil man musste das ja auf dem Handy installieren mit. Die Karte kam ja auch auf der Speicherkarte mit. Es gab ja kein Google Maps oder so, was man da irgendwie benutzen konnte. Also es war alles auf der Speicherkarte. Man hat das wirklich so ein Produktpaket verkauft an den Endkunden. Und das stand irgendwie im Laden oder man konnte das online bestellen. Und das hat, also in meinem Alter hat mich das unglaublich stolz damals gemacht. Und es war eine tolle Zeit, muss ich sagen.
Mhm. Du hast ja gesagt, internationales Team. Wo kamen die denn alle her?
Ja, wie erwähnt, also wir hatten einen Franzosen, wir hatten zwei Russen, einen externen aus England. Dann hatten wir die Tests, die QA war aus, also die für Testen zuständig war aus Irland. Der Teamchef war ein Amerikaner.
Wurden zusammengewürfelt.
Ja, und die wenigsten von denen konnten irgendwie Deutsch oder halt nur so gebrochen, also noch weniger als ich Englisch konnte. Und die Sprache, ja. Wir haben dann Englisch miteinander geredet. Mein Englisch ging natürlich super gut in der Zeit. Also es war das Beste, was mir passieren konnte und hat sehr viel Spaß halt gemacht. Ja,
ja, learning by doing. Cool. Ja. Hast du heute noch Kontakt zu dem einen oder anderen aus dieser Zeit?
Also Kontakt nicht. Ich habe manchmal über Facebook oder sowas, wo man dann noch zusammen, manche posten noch irgendwann mal ein Bild von sich oder so, dass man das dann noch sieht. Aber also es ist nicht so, dass ich mit jemandem da noch näher Kontakt habe. Ja,
ja, cool. Und irgendwann war das zu Ende. Das Produkt war fertig. Was passierte danach?
Ja, wir haben noch ein bisschen weitergearbeitet. Also wir mussten natürlich auch noch weiter Features entwickeln. Es gab noch Versionen danach, aber für mich war auch so nach 3 Jahren dann so der Moment gekommen, wo ich dachte, ich gehe nicht mehr ganz so gerne zur Arbeit, aber nicht, weil es fertig ist, sondern weil es war halt auch immer dasselbe. Man hat immer die gleiche Navigationsstimme gehört. Man hat immer den gleichen Code quasi angeguckt oder die gleichen Sachen getestet und es hat mich irgendwie nicht mehr ganz so abgeholt und nicht mehr ganz so fasziniert und ich dachte, ja, was nach 3 Jahren mal was anderes angucken. Es wird ja auch nicht mein letzter Job im Leben gewesen sein. Und fing dann wieder an, auch wieder dieselbe Story. Also damals dann hieß es ja dann Xing, auch wieder bei Xing einfach hingeschrieben, ich suche neue Herausforderungen oder sowas. Also es ging irgendwie relativ schnell auch alles. Und dann schrieb mich direkt wieder einer an, mit einem Jobangebot in der Nähe von Stuttgart, wo es auch Richtung Navigation ging, aber das Komplettpaket, was dann hinterher in einem Auto eingebaut wird. Also es war quasi eine Software oder eine Firma, die Software für das, ja, den Car-Computer quasi gebaut hat. Und ja, und dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch. Das lief auch irgendwie ganz gut. Es hörte sich interessant an und dachte, ja, mache ich das mal. Und bin dann nach Stuttgart gezogen, ja.
Stuttgart, okay. Und war das genauso spannend wie dein erster Job? Hört sich an, als wenn der eigentlich schwer zu toppen gewesen wäre.
Ja, vor allem war es das komplette Kontrastprogramm. Also alles, was ich dachte, was überall gleich ist und dass es halt so abläuft mit diesem, alles ist locker und alles ist toll und man schreibt einfach Software und das war da halt einfach überhaupt nicht so. Es war alles viel fester in den Vorgaben. Man hat halt auch eine Spezifikation bekommen, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber es war halt auch so, dass daran auch nicht zu rütteln war. Man hat das quasi so umgesetzt und man muss sich dann vorstellen, ich habe vorher für Smartphones entwickelt, da ist selbst, wenn es noch kein so richtiges Over-the-Air-Update damals gab, aber es war einfacher, Software auf Smartphones zu ersetzen und Updates auszurollen und Dinge zu korrigieren. Das ist halt, wenn Sachen in Autos eingebaut sind, was 2008 war das damals, jetzt auch noch nicht so war, dass man die einfach per WLAN irgendwie updaten konnte, sondern da ist es natürlich, was die Qualitätssicherung angeht, etwas strenger als bei so einer Handy-App, die vielleicht 50 Euro kostet oder so damals, statt so irgendwas, was in einem Hochklasse-Auto eingebaut ist, weil es war jetzt auch nicht so, dass die günstigen Autos 2008 diese Computer drin hatten, sondern es war schon eher Luxusklasse. Und da war halt die Qualitätssicherung eine ganz andere. Man hat viel weniger Code geschrieben. Es wurde viel mehr darauf geachtet, dass man nichts kaputt macht. Also es ging auch nicht einfach so, dass man Codefragmente gesehen hat und gedacht hat, ja, die könnte man jetzt aber anders schreiben, dann sieht es erstmal verständlicher aus und es ist vielleicht auch noch schneller. Das war einfach gar nicht möglich, weil die Angst so groß, also die Angst der Produktmanager so groß war, dass man damit was kaputt machen könnte, dass man das lieber gelassen hat. Und es ging sehr gegen meine Natur, wie ich gerne Software entwickle. Das habe ich also relativ schnell gemerkt am Anfang, dass es für mich irgendwie nicht funktioniert. Und dazu kam noch, dass so Sachen waren wie Arbeitszeit, also es war ein Tarifvertrag, dass man halt Arbeitszeiterfassung hatte und nicht mehr diese Vertrauensarbeitszeit. dass der Computer eingeschränkt war. Also man konnte auf dem Computer nicht alles machen, was man wollte. Nicht nur nicht alle Software installieren, sondern auch nicht überall im Internet, wo man gerne hin möchte. Und teilweise auch Sachen gesperrt waren, wo wirklich Sinn gemacht hätten oder so, dass man da mal drauf guckt. Und es war, es war irgendwie sehr krampfhaft alles und wenig frei. Also ich habe mich da nicht wirklich frei gefühlt und auch in meinem Denken dadurch nicht frei. Und
also alles regulierter.
Ja.
Hierarchischer wahrscheinlich auch.
Ja, aber wie gesagt, ich war sehr naiv und ich habe das auch gar nicht so erwartet, dass es sowas, also dass es irgendwo so sein könnte. Mhm. Und habe es dann also auch weniger als ein Jahr dort ausgehalten.
Okay, das ging dann irgendwann zu Ende. Weniger als ein Jahr, okay, das heißt ja auch, schnell weg. Hast du trotzdem irgendwas für dich mitnehmen können aus der Zeit?
Außer, dass ich gelernt habe, an was ich keinen Spaß habe, nämlich an diesen strengen Vorgaben und dass ich auch eher jemand bin, der Software gut wegschmeißen kann oder mag und Dinge, also einfach refactoren und schöner machen. Das sind so die Hauptpunkte, die ich da gemerkt habe. Dass ich eigentlich eher so den Mut habe, Dinge neu zu machen, besser zu machen, selber zu gestalten auch, ne? Also,
ja. Mehr auch Verantwortung.
Was die UI, UX oder sowas angeht, dass es mich stört, wenn was nicht so schön für den Nutzer ist und ich das dann gerne besser machen will. Aber wenn ich das nicht kann, dass mich das unglaublich stört, wenn ich Software nicht so entwickeln kann, wie ich sie gut finde.
Okay. Das heißt, du musstest wieder auf zu neuen Ufern. Wo ging es dann anschließend hin?
Ja, meine Zeit damals war ja dann nicht so lang da. Das heißt, ich hatte auch noch Kontakt zu den ehemaligen Kollegen und der eine Externe aus England, der war mittlerweile auch nicht mehr dort in Würzburg, sondern bei einem Mobilfunkanbieter in Düsseldorf gelandet, auch als externer Symbian-Entwickler. Und der hatte mir gesagt, ja, wir suchen auch Symbian. Also wie gesagt, Symbian war immer noch ein Riesenmarkt. Wir suchen zu mir einen Entwickler bei dem Mobilfunkanbieter und dann habe ich mich da beworben, wurde auch direkt eingeladen und habe dann dort angefangen, ja.
Und da war es ja so, dass diese Symbian-Nokia-Zeit ging dann irgendwann dem Ende entgegen, ne? Das heißt, du musstest dann nochmal rucki-zucki umschulen, auf was denn?
War zu der Zeit ja so, dass iOS und Android immer mehr wurde oder immer mehr den Markt auch dominierte und der Übernahme durch Nokia eher so dem Ende geweiht war. Und nach so einem Jahr kam ich dann irgendwie mal morgens zur Arbeit, das war so Ende März, und dann lag auf meinem Schreibtisch ein MacBook und ein iPhone. Und bei meinem Kollegen daneben auch. Und man sagte uns dann ab 1. April seid ihr nicht mehr Symbian-Entwickler, sondern seid ihr iOS-Entwickler. Ich habe noch nie vorher ein iPhone in der Hand gehabt, noch nie vorher ein MacBook in der Hand gehabt. Ich hatte keine Ahnung, was eigentlich gerade los ist. Aber ja, nächste Woche kommt ein Trainer für 5 Tage. Der schult dich und 2, 3 Kollegen ein bisschen wie auch immer, genau. Und
Bootcamp.
Ja, genau. Ja, es war wirklich so. Und danach macht ihr das, was ihr jetzt für Symbian macht, macht ihr nicht mehr, sondern ihr macht dasselbe für iOS. Und parallel dazu wurde auch ein Android-Team genauso ähnlich aufgebaut. Also.
Und hattest du da Bock drauf? War das ja klar, mache ich, oder so was Neues?
Ja, doch. Also ich war damals sowieso so, also alles, was neu war, war toll. Und iPhone wollte man ja sowieso haben. Also ich war auch total happy, dass mir jemand ein iPhone hinlegt, ne? Und ein MacBook. Und das war damals auch noch ein ganz großer Schritt für so ein Unternehmen, die alle Geräte, also vor allem die Laptops auch, unter ihrem Device-Management hatten, was beim MacBook ja dann, also wir haben halt einfach ein MacBook bekommen. Das war nicht irgendwo in einem Device-Management, nicht registriert. Das war halt unseres und das war halt schon irgendwie so ein Upgrade quasi. Man war damit schon was Besonderes und man hat sich auch, ja, man hat das schon irgendwie, wir fanden das gut.
War das für dich dann auch so ein Déjà-vu-Erlebnis? Okay, wir packen jetzt hier wieder alle mit an, alle fangen wieder so am gleichen Punkt an, Aufbruchstimmung, Startup-Feeling.
Ja, ich wurde da definitiv gut abgeholt mit dem, was ich gerne mache, nämlich einfach mal irgendwo ins kalte Wasser springen und mit anderen zusammen am besten und wir bauen jetzt was. Und eigentlich hat man keine große Erwartung in dem, was von uns rauskommt. Alles, was wir erstmal tun, ist gut. Und man lässt uns so laufen ohne große Vorgaben eigentlich. Und man hat vor allem Vertrauen in uns. Ne? Also es war auch so, man hat uns ja ein tierisches Vertrauen entgegengebracht, dass das auch was wird. Also dass wir das hinkriegen. Und das ist natürlich, das dadurch arbeitet sich ja auch immer viel entspannter, weil man weiß, von oben denken irgendwelche, man kriegt das hin. Und
Und investieren in einen, ne, um sich weiterzuentwickeln. Sie hätten ja auch sagen können, okay, Symbian-Entwicklerin hauen wir jetzt raus, wir holen uns die iOS-Entwicklerin rein. Aber so ist es natürlich viel besser, ja. Und also ich meine, du hast da jetzt so ein paar, ich sag mal so, neue Bewegungen mitgemacht mit diesen ganzen Apps. Schockt dich sowas wie jetzt Data NTI zum Beispiel? Also, dass da jetzt ist ja auch so eine Welle, die da gerade über uns reinbricht. Schockt dich das, wenn da sowas Neues passiert? Oder stürzt du dich da auch mit derselben Neugierde rein?
Also bisher habe ich mich in das Thema noch gar nicht reingestürzt oder wenig reingestürzt, außer selbst als Anwender dessen, aber jetzt nicht dass ich halt ChatGPT vielleicht irgendwie mal selber benutze, aber nicht, was ich da als Entwickler quasi selber mit anfangen könnte. Also bisher hat mich das Thema noch nicht so abgeholt, aber vielleicht kommt es ja noch.
Kommt bestimmt noch. Aber so, also nach dem, was ich gehört habe, denke ich, bist ja gut ausgestattet, um dich da einzuarbeiten.
Ja.
Von daher habe ich da vollstes Vertrauen. Wie war denn das bei diesem Mobilfunkanbieter, die App-Entwicklung? Hörte das irgendwann auf? Oder?
Ich habe da unterschiedliche Apps gebaut, also vorwiegend iOS, mal zwischendurch auch bei Android mit ausgeholfen, aber es waren immer verschiedene Apps. Also ich war insgesamt 6 Jahre dort und es lief allerdings dann zum Ende hin so ein bisschen aus, weil die interne Entwicklung doch wieder mehr eingedämmt wurde, beziehungsweise man wollte dann doch wieder extern entwickeln lassen und nicht in-house entwickeln, so dass ich am Ende mehr oder weniger so ein bisschen Mittelfrau war zwischen denen, die bei uns intern die Spezifikationen geschrieben haben. Ich habe dann zwischendurch immer Prototypen entwickelt, so dass klar war, dass das, was wir extern entwickeln lassen, dass das Hand und Fuß hat und dass das auch so funktionieren wird. Und das hat mir dann irgendwie immer weniger gefallen. Wir wurden auch immer weniger Entwickler. Viele sind vorher vor mir schon gegangen. Und ich kannte aber von InnoQ aus, waren wir auch dort in Projekten als Externe oder waren Kollegen von mir dort als Externe und hatte also Kontakt zu InnoQ-Menschen.
Ja.
Und kam dann irgendwie auf die Idee, ja, ich könnte da Spaß dran haben, dorthin zu wechseln.
So ist die Connection zu InnoQ zustande gekommen. Ja. Okay. Ja. Das ist ja, auf den ersten Blick ist das ja ein ganz anderes Business, so, ne? Consulting, Projektgeschäft, IT-Beratung. Was hat dich denn daran gereizt?
Ja, also so ganz klar war mir das eigentlich gar nicht, weil ich habe ja die Kollegen gesehen, die bei Vodafone bei uns mit im Team oder im Parallelteam waren und eigentlich haben die denselben Job gemacht, ne? Die waren da und haben entwickelt und Software gebaut und so richtig fernab von dem, was ich dachte, was ich jetzt, also dort getan habe, war das eigentlich gar nicht. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es auch immer noch so, dass ich ja in dieser Softwareentwicklerrolle sehr aufgehe, wobei das ja natürlich nicht heißt, dass ich nur code, sondern Softwareentwicklung ist ja sehr viel und gerade im Frontend-Bereich kommuniziert man ja dann mit den UI, UX Designern, sowohl wie mit den Backend-Leuten und es ist ja nicht so, dass man da sitzt und nur codet, insofern es ist
Und du machst ja heute nach wie vor gerne Sachen, die mit dem End-User zu tun haben. Ne? Also du sagtest ja schon Frontend-Entwicklung. Erzähl doch nochmal genau, was du so treibst.
Ja, mich hat es auch schon immer fasziniert, Dinge zu tun, wo ich direkt sehe, wie Leute mit meiner Software umgehen. Das war ja auch durch meine Jobs, die ich hatte, was Navigation angeht oder generell Smartphones und so weiter. Habe ich das halt sehr schnell festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht, Software zu entwickeln, direkt von Menschen benutzt wird und weniger die Software, die von Systemen dann verwendet wird, ne, wenn man das mal so grob zusammenfasst. Mhm. Und ich auch selber Spaß dran oder selber gut finde, wenn Software sich gut anfühlt. Also selbst als wenn ich Software benutze, mag ich es, wenn Software sich gut anfühlt. Und daher kam eigentlich so meine Motivation, dass mir das sehr wichtig ist und dass ich das gerne machen möchte.
Und das kannst du heute in den Projekten bei InnoQ umsetzen?
Ja, ich bin auch bei den Projekten meistens längere Zeit in Projekten. Ich hatte zwei Projekte, die waren 3 Jahre. Was ich auch besonders gut finde, weil ich dann verstehe, was der Kunde eigentlich für Bedürfnisse hat und auch die Fachlichkeit sehr gut verstehe und ihm quasi auch helfen kann, die Software so zu bauen, also auch das Frontend so zu bauen, dass es sich für den Nutzer gut anfühlt und dass er sich da gut zurechtfindet. Und das ist eigentlich ein Punkt, warum ich gerne länger in Projekten bin, weil ich dann mehr Möglichkeiten habe, die Software wirklich gut zu machen.
Aber andersrum auch die Möglichkeit hast, Projekte zu wechseln, ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Also verschiedene Projekte kennenlernen, aber doch an einem Fleck zu bleiben.
Ja, genau. Das hatte ich auch direkt bei meinem ersten Job gemerkt, dass so nach 3 Jahren, dass ich das Gefühl habe, ich mag eine andere Software entwickeln. Die Software selber fängt an, ja, zu langweilen ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber dass ich einfach gerne wieder eine andere Fachlichkeit auch vielleicht sehen würde. Und das ist halt bei InnoQ, hat man genau dieses, ne, dass man dass man verschiedene Themengebiete hat, dass man verschiedene Kunden hat, mit verschiedenen Menschen zu tun hat und es eigentlich nie langweilig wird.
Und du hattest ja gesagt, gerade bei deinem zweiten Job, bei diesem kurzen Intermezzo im Schwabenländle, da ist, also was dir dann nicht gefallen hat, war dieses hierarchische Denken, dieses regulierte Arbeiten. Wie ist denn das bei InnoQ?
Ja, wir sind ja eigentlich für uns selber verantwortlich, was wir, wie wir mit dem Kunden, wie wir uns da einbringen, wie wir arbeiten, wie wir uns dort, also es gibt ja irgendwie niemand, der mir vorschreibt, was richtig oder was falsch ist oder wie ich mich zu verhalten habe oder mir auf die Finger guckt und das, also Ich mag das sehr und das hatte ich ja in meinem ersten Job schon direkt festgestellt, dass es mich sehr frei macht, auch dass ich besser arbeite. Also dass dieser, wenn ich diesen Druck nicht habe, dass ich irgendwie jemandem Rechenschaft ablegen muss, wie ich meine Arbeitszeit verbringe oder mir irgendwie Misstrauen entgegengebracht wird, dass ich das nicht so gut kann. Und ich einfach das Gefühl habe, ich kann arbeiten und jemand hat Vertrauen in mich, dass hinterher auch was Gutes rauskommt und auch zu bestimmten Deadlines was da ist. Und das macht mich unglaublich frei im Kopf und dann kommt meistens was Gutes bei raus, ja.
Kannst dich also auf die Arbeit, auf das Ergebnis konzentrieren auch und nicht so sehr auf das, keine Ahnung, hierarchisches Denken, sich durchboxen, Umstrukturierung, was auch immer.
Ja, auch was Umstrukturierung angeht, das halt, also bei größeren Konzernen ist das halt oft ein echter zeitraubender Faktor, wenn nicht ich vielleicht umstrukturiert werde, aber mein Vorgesetzter dann und der darüber auch und da geht unglaublich viel Zeit bei drauf und das hat mich schon immer gestört, ja.
Okay, also ich höre schon raus, dein Job, deine Arbeit macht dir unheimlich viel Spaß. womit lenkst du dich dann so ein bisschen ab von der Arbeit? Wie bekommst du den Kopf so wieder frei?
Also ich fahre gern Rennrad. Also nicht nur, um den Kopf frei zu kriegen, sondern...
Irgendwofür muss die Strava-App ja genutzt werden.
Auch weil der Sport an sich mir unglaublich Spaß macht. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass wenn ich beim Coden nicht weiterkomme zum Beispiel und dann einfach sage, ich gehe jetzt mal 1-2 Stunden raus, dass das zeitsparender ist, als wenn ich einfach am Schreibtisch sitzen geblieben bin. Ich hatte das schon so oft und wahrscheinlich kennt es auch jeder, der irgendwann mal abends entnervt ins Bett geht und morgens aufsteht und einfach sieht, wo der Fehler ist. Und das ist bei mir ganz oft so, wenn ich Rennrad fahren war, mittags zum Beispiel mal 1-2 Stunden und ich setze mich wieder an den Schreibtisch, das ist wie ja Schuppen von den Augen, ich diesen Code angucke und sehe, wo der Fehler ist, was ich vorher einfach 2-3 Stunden gar nicht gesehen habe. Oder auch, dass ich beim Fahren mir denke, okay, das und das könntest du noch ausprobieren. Den Faktor hast du vielleicht noch gar nicht berücksichtigt, wo dieser Seiteneffekt herkommt. Und ich komme wieder und guck's mir an und denke mir, ja, genau das. Und es ist manchmal, spare ich mir, obwohl ich dann eigentlich 2 Stunden nicht am Rechner war, spare ich dadurch trotzdem Zeit. Und das ist so faszinierend. Und es ist auch so ein bisschen wie so ein kleiner Urlaub. Dadurch, dass man sich auf dem Rennrad doch relativ schnell fortbewegt und auch dadurch viel rumkommt, habe ich manchmal nach 2 Stunden das Gefühl, ich war eigentlich 4 oder 5 Stunden weg, weil man so viele Eindrücke hatte und
Kommt so als neuer Mensch nach Hause, ne?
Ja. Frischluft tut sowieso gut, aber gerade diese Geschwindigkeit beim Rennradfahren, dass man da doch relativ viel sieht unterwegs und sich mit Dingen beschäftigt und das hilft auch für die Arbeit, ja.
Ich gehe unheimlich gerne joggen, auch wenn das anstrengender ist für Gelenke und alles Mögliche. Aber tatsächlich ist das so meine Me-Time. Niemand, der auf mich einquatscht, nur ich. Ich gehe auch ungern in der Gruppe joggen, tatsächlich, sondern ich gehe gerne alleine joggen, weil ich einfach Stille um mich rum habe.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Früher, als es mit dem Knie noch besser ging, war ich auch viel laufen, aber ich muss sagen, was ich beim Rennradfahren besser finde, ist, dass man es wirklich unanstrengend auch machen kann. Ich fand, Laufen war immer, egal wie schnell ich gelaufen bin, war doch irgendwie anstrengend. Und auch dieses, beim Rennradfahren, dass man so eine Pedalbewegung hat, die ja quasi eine Rotation ist, finde ich, beruhigt so im Kopf auch sehr. Also im Gegensatz zu dieser Stoßbewegung, die man beim Laufen hat, finde ich, dass diese smoothe Bewegung, diese seichte Bewegung beim Rennradfahren irgendwie auch für den Kopf so ein bisschen einnordender.
Ja, interessant. Ja, ich habe vor einem Jahr mit Tennis angefangen und das ist insofern eine ganz neue Herausforderung, weil da so Technik mit Athletik zusammengehen muss. Es ist also nicht nur drauf loslaufen oder einfach machen, sondern es ist auch ein bisschen Techniktraining, weil das ist irgendwie auch ganz, ganz spannend für den Kopf, das hinzukriegen.
Ja, das stimmt, ja.
Genau. Okay. Wir sehen uns ja vermutlich nächste Woche beim Event und von den letzten Events weiß ich, dass du da ja auch dein Sportprogramm durchziehst, vielleicht nicht mit dem Rennrad, aber bist ja sehr diszipliniert, dass du dann morgen schon mal im Gym oder im Pool bist oder
ja, was auch immer. Also wobei das für mich eher so eine Me-Time ist. Also ich habe auch nicht so ein Pflichtgefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt da irgendwie unbedingt noch verausgaben oder wenn ich nur sitze, dass ich das Gefühl habe, ich muss das unbedingt machen, sondern es ist, ich nehme mir diese Stunde oder was es ist dann gern für mich. Manchmal dehne ich mich auch nur im Fitnessraum, je nachdem, was da überhaupt für Geräte da sind. Bin so gerne mal, gerade wenn ich so auf den Events ja sehr viel mit anderen Kollegen zu tun habe und in diesen lauten Gesprächen dann manchmal bin, brauche ich das, dass ich mal so eine Stunde habe, wo ich einfach runterkomme. Und so einfach so für mich. Ich mag das auch gar nicht so gerne, damit jemand anders was zusammen dann zu machen.
Nee, das ist dann Me-Time, genau. Nur zur Erklärung, InnoQ Events, das machen wir regelmäßig 6-mal im Jahr. Wir arbeiten ja größtenteils verteilt. Das heißt, es ist schon wichtig, sich da auch ab und zu mal zu sehen. Und in der kommenden Woche trifft sich die Firma mal wieder. In München diesmal.
Ich freue mich schon sehr drauf, ja.
Ich freue mich auch, genau. Und bin mal gespannt, ob ich dich da beim Sport sehe. Ich, Event ist für mich Urlaub vom Sport.
Ja, wobei ich mir, ich habe schon geguckt, was ich da in der wenigen Freizeit noch machen könnte. Und ich wollte schon immer mal, ich war noch gar nicht oft in München, ich glaube so ein, zweimal bisher. Und ich wollte unbedingt mal in den Englischen Garten. Und ich habe gesehen, das Hotel ist so 2 Kilometer entfernt. Das heißt, ich werde da mal so einen Spaziergang hinmachen und einmal so ein bisschen im Englischen Garten rumgucken.
Klingt nach einem sehr guten Plan. Genau. Spazieren gehen hilft auch immer. Muss ja nicht immer gleich die, keine Ahnung, 20 Kilometer laufen oder die 100 Kilometer Radfahren. Ja. Spazieren gehen ist ja auch super. Okay. Carmen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend, von deiner Geschichte als App-Entwicklerin zu hören. Muss wirklich eine super aufregende Zeit gewesen sein. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer hatten Spaß. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne unter podcast@innoq.com. Bis ganz bald. Ciao. Ja,
vielen Dank. Tschüss.